Okay. Wir arbeiten ja als Gemeinde schon seit einiger Zeit den Brief durch, den der Paulus an die Christen in Ephesus geschrieben hat. Und eigentlich gibt es zwei Gründe, dass wir uns mit dem Brief so lange schon beschäftigen. Der erste ist, wir glauben, dass er nicht nur an die Christen in Ephesus, sondern auch an uns gerichtet ist. Und der zweite ist, wir glauben, dass hinter diesen Zeilen eigentlich Gott steckt. Bevor wir anfangen, eine Frage in die Runde. Achso, genau, heute wollen wir uns im Kapitel 5 die Verse 15 bis 21 anschauen. Aber bevor wir anfangen, eine Frage an die Runde, und zwar, wie gut kennst du den Epheserbrief? Ich habe einmal vier Antwortmöglichkeiten. A, ich bin voll dabei. B, ich war die letzten Monate da, habe immer wieder bei den Predigten zugehört, aber diesen Blick fürs große Ganze, den habe ich vielleicht ein bisschen verloren. C, den Epheserbrief habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Und D, ich kenne den Epheserbrief überhaupt nicht. In drei von vier Fällen bietet sich ein kleiner Rückblick an. Und damit möchte ich jetzt auch starten mit einem Rückblick, dann überleiten in einen Hauptteil und am Schluss zusammenfassen. Der Rückblick. Wenn wir beginnen würden, den Epheserbrief jetzt zu lesen, dann würde uns vielleicht auffallen, dass der Brief zumindest am Anfang einige Fragen beantwortet. Fragen wie zum Beispiel, was bin ich eigentlich, wenn ich ein Kind Gottes bin? Was war ich eigentlich, bevor ich ein Kind Gottes geworden bin? Was ist eigentlich die Gemeinde und welche Rolle spielt Jesus in dem Ganzen? Und wenn wir diese Fragen so vor Augen haben, dann können wir uns vielleicht der Meinung anschließen, dass der Epheserbrief irgendwie um die Identität eines Gotteskindes geht. Und das ist es, was uns der Paulus in seinem Brief in den ersten Kapiteln vormalt. Er malt das Bild eines Gotteskindes und erklärt ganz nebenbei, welche Rolle Jesus bei dem Ganzen spielt. Aber es geht uns doch irgendwie oft einmal so, dass wenn wir den Epheserbrief lesen, dass wir sagen, irgendwie ist das, was wir da drinnen lesen, nicht unbedingt das, was wir so in unserem Leben wahrnehmen oder was wir fühlen, oder? Wir fühlen uns nicht so, wie es da drinnen steht. Und die Frage ist, warum entspricht das Bild, das der Epheserbrief von mir malt, nicht meiner Wahrnehmung? Zumindest nicht am Montagmorgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht unbedingt der Typ, der am Montagmorgen, wenn der Wecker läutet, aufspringt und sich denkt, juhu, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, gesegnet mit allen geistlichen Segnungen des Himmels, berufen zum ewigen Lob seiner Herrlichkeit. Ich denke mir eher, das Leben ist zart. Also warum entspricht das Bild, das der Epheserbrief von mir malt, nicht meiner Wahrnehmung? Warum fühle ich mich nicht wie ein Kind Gottes? Und eine Antwort auf diese Frage könnte sein, vielleicht, weil du gar kein Kind Gottes bist. Und das ist eine ernste Antwort. Das heißt nicht, dass du nicht daherkommst. Das heißt nicht, dass du deine Bibel nicht kennst und dass du nicht regelmäßig darin liest. Das heißt auch nicht, dass du nicht da mitarbeitest. Aber die Frage ist, bist du ein Kind Gottes? Jesus sagt, dass eines Tages Menschen vor ihm stehen werden, die ihm erzählen werden, was sie nicht alles in seinem Namen getan haben. Und er wird sagen, ich habe euch nie gekannt, geht's. Und ich denke nicht nur, dass damit Katholiken aus dem Mittelalter gemeint sind, die in seinem Namen Hexen verbrannt und Kriege geführt haben. Ich denke, dass da auch sogenannte evangelikale Christen aus dem 21. Jahrhundert dabei stehen werden. Und daher die Frage, bist du überhaupt ein Kind Gottes? Ich möchte aber an dieser Stelle niemand zu Unrecht verunsichern. In Johannes 1 steht nicht, so viele sich aber mit dem Epheserbrief identifizieren konnten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es geht darum, wer ihn aufgenommen hat. Ob ich ein Kind Gottes bin, hängt nicht davon ab, wie ich mich fühle oder was bei mir passiert, sondern was Gott getan hat. Trotzdem die Frage, warum entspricht das Bild, das der Epheserbrief von mir malt, nicht meiner Wahrnehmung? Und vielleicht ist es ein Trost zu wissen, dass es offensichtlich auch den ersten Christen so gegangen sein muss. Auch die haben sich nicht automatisch als super tolle Kinder Gottes gefühlt, weil sonst hätte der Paulus den Brief nicht schreiben brauchen. Und die Frage, die wir uns viel eher stellen sollten, ist, was ist die Wahrheit? Stimmt meine Selbstwahrnehmung? Stimmt das, was ich fühle? Oder stimmt das, was Gott über mich sagt? Vielleicht bist du jetzt schon ein bisschen früher ausgestiegen. Ich habe jetzt immer wieder diesen Begriff Gotteskind verwendet und vielleicht hast du dich gefragt, was ist überhaupt ein Gotteskind? Das ist eine gute Frage. Vielleicht bist du weitergegangen in deinen Gedanken und hast dich gefragt, wie könnte ich denn ein Gotteskind werden? Und wenn du dir diese Frage gestellt hast, das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte sie jetzt nicht beantworten, aber ich möchte dich dazu herausfordern, dass du Gott diese Frage stellst. Vielleicht leise im Gebet, dass du ihm sagst, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann sag mir bitte, wie dein Kind werden kann. Und in diesem Raum sitzen eine Menge Leute, die von sich behaupten, ein Gotteskind zu sein. Später wird es da draußen Kaffee und Kekse geben. Nehmt euch die Freiheit, irgendwen anzuquatschen und zu fragen, hey, wie kann ihr Gotteskind werden? Und wenn ihr das Gefühl habt, okay, die Person kann das vielleicht nicht so gut erklären, dann fragt sie vielleicht, wie bist du ein Kind Gottes geworden? Zumindest das sollt ihr beantworten können. Damit möchte ich meinen Rückblick schließen. Zwei praktische Gedanken. Erstens, frag dich, ob du ein Kind Gottes bist. Und wenn du dir sicher bist, dass du keines bist, dann stell dir die Frage, wie du eines werden kannst. Es ist die wichtigste Frage, die du stellen kannst. Kommen wir zur Überleitung. Wir haben gesehen, dass der Epheserbrief in den anfänglichen Kapiteln, gesehen nicht, aber festgehalten, dass der Epheserbrief in den anfänglichen Kapiteln über die Identität eines Gotteskindes redet. Und in Kapitel 4 beginnt der Paulus dann irgendwie das Thema zu wechseln. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Kapitel 4, Vers 1. Ihr sollt nicht mehr wandeln, wie die Nationen wandeln. Kapitel 4, Vers 17. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Kapitel 5, Vers 1. Und wir sehen, welche gedankliche Richtung der Epheserbrief aufnimmt. Weil ich ein Kind Gottes bin, so wie es mir in Kapitel 1 bis 3 gesagt worden ist, weil ich ein Kind Gottes bin, soll ich, Kapitel 4 bis 6, einem Kind Gottes entsprechend leben. Und ich denke, dass die Reihenfolge da ganz, ganz wichtig ist. Der Epheserbrief sagt nicht in Kapitel 1 bis 3, ich soll einem Kind Gottes entsprechend leben, damit ich ein Kind Gottes werden kann. Das ist ein Gedanke, der uns vielleicht näher liegt. Wir bemühen uns, wir strengen uns an. Dann gefallen wir Gott und dann sagt er, hey cool, du könntest mein Kind sein. Das ist aber nicht die Richtung, die der Epheserbrief geht. Für diesen Gedanken haben wir ein Wort und dieses Wort ist Selbstgerechtigkeit. Und das Einzige, was Gott zur Selbstgerechtigkeit zu sagen hat, ist, es reicht nicht. Deine Gerechtigkeit wird niemals reichen. Aber die Aussage vom Epheserbrief ist nicht Selbstgerechtigkeit. Die Aussage vom Epheserbrief ist eigentlich Gnade. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht und deswegen sollen wir entsprechend leben. Es stimmt, der Epheserbrief endet nicht mit dem Kapitel 3. Er endet nicht damit, dass er uns sagt, wie schön wir sind und wie nett es ist, ein Kind Gottes zu sein. Es geht weiter. Er fordert uns dazu heraus, Gott zu gehorchen und unserer Berufung entsprechend zu leben. Er endet nicht mit Kapitel 3, aber er beginnt auch nicht mit Kapitel 4. Er beginnt nicht damit, jetzt lebt so. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das ist so dieser Themenwechsel, den der Paulus ab Kapitel 4 einschlägt. Und dann in Kapitel 5 ein dreifacher Wandel. Wandelt in der Liebe, wandelt im Licht und wandelt in der Weisheit. Um Letzteres soll es heute gehen. Vorher noch eine kurze Zusammenfassung aus der Überleitung. Was können wir praktisch mitnehmen? Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann soll ich lernen, mich aus seinen Augen zu sehen. Meine Selbstwahrnehmung drunter zu stellen und zu sagen, das, was er sagt, ist die Realität. Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann soll ich entsprechend leben, weil ich ein Kind Gottes bin. Nicht, um Punkte bei ihm zu sammeln, nicht, um mir selbst auf die Schultern klopfen zu können, sondern aus Gnade. Kommen wir zum Hauptteil. Ich möchte den Text kurz vorlesen. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, heißt's, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Mit der Aufforderung beginnt unser Text und die Bibel sagt uns, dass unser Lebenswandel, die Art, wie wir unser Leben führen, dass es da zwei Kategorien gibt, Unweise und Weise. Und als Informatiker denke ich da natürlich sofort an ein exklusives Oder und vor mein geistiges Auge malt sich eine Wahrheitstabelle. die heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie: die Art und Weise, wie du dein Leben führst, ist weise oder sie ist unweise. Sie kann niemals beides zugleich sein, aber eines von beidem ist sie ganz sicher. Und die Bibel sagt uns, was sie sein soll. Wandelt weise, fordert uns der Text heraus, und wir fragen uns vielleicht, ja gut, aber wie sollte ich das machen? Gut, eigentlich sagt sie ja, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, aber das macht das Ganze ja nicht leichter, oder? Seht nun genau zu. Ich denke, das ist wahrscheinlich einer von den ignoriertesten Imperativen in der Bibel. Zusehen, hinschauen, das bedeutet, stehen zu bleiben im Leben, einmal auf Pause zu drücken, zu prüfen, zu hinterfragen, zu reflektieren, vielleicht in dem Bewusstsein, dass ich was korrigieren muss. Und das ist was, was wir nicht gern machen. Doch die Bibel sagt uns, seht genau zu, wie ihr wandelt. Und wieder könnten wir uns die Frage stellen, ja wie? Wie sollt ihr das machen? Ich möchte die Frage ein bisschen nach hinten verschieben. Wir wollen einfach einmal weiterlesen im Text. Es heißt, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Kauft die rechte Zeit aus, das ist ein sehr viel zitierter Vers aus der Bibel. Ich möchte am Anfang sagen, was es, glaube ich, nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass wir unsere Reisezeiten halbieren, indem wir die maximal erlaubte Geschwindigkeit auf der Autobahn verdoppeln. Das ist nicht damit gemeint. Aber was ist dann damit gemeint? Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ich habe diesen Vers immer wieder gelesen und wenn ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dann war das ungefähr die rechte Zeit. Okay, was ist die rechte Zeit? Keine Ahnung, lassen wir das Rechte mal weg. Auskaufen, okay, das heißt so viel wie ausnutzen. Und irgendwo lande ich bei der Aussage, gut, ich sollte halt meine Zeit sinnvoll nutzen. Und dann überlege ich mir, okay, 8 Stunden am Tag schlafe ich, 8 Stunden arbeiten, das heißt, der Drittel bleibt über. Gut, ich nutze meine Freizeit sinnvoll. Und dann lese ich weiter, denn die Tage sind böse. Und ich habe überhaupt keinen Plan davon, wie diese Begründung dazu passt, dass ich meine Freizeit sinnvoll nutzen könnte. Aber gut, sie steht in der Bibel, also sage ich mal, wird schon stimmen. Und vielleicht komme ich irgendwo zu dem Schluss, dass ich meine Freizeit für Gutes nutzen sollte. Und ich denke, das ist sicher kein falscher Schluss, aber wahrscheinlich eine sehr reduzierte Aussage von dem, was uns der Text da sagen möchte. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Was ist denn die rechte Zeit? Im Griechischen, und ich werde jetzt ein bisschen was über das Griechische sagen, ich möchte aber dazu sagen, dass ich kein Griechisch kann, okay? Also das sind nur Sachen, die ich im Internet zusammengesucht habe. Da gibt's die Bibel auf Griechisch und drüber steht auf Englisch jedes Wort übersetzt. Das kann man nachschauen, kann jeder von uns machen. Die rechte Zeit im Griechischen, das Wort Kairos und nicht das Wort Kronos. Kronos, das ist ein sehr technischer Zeitbegriff, so wie wir ihn heute kennen, der über Minuten und Stunden redet. Kairos, sagt uns die Wikipedia, das ist ein religiös-philosophischer Begriff. Und der redet von einem günstigen Zeitpunkt, einem günstigen Moment, einer Gelegenheit, die ich nutzen sollte, um eine Entscheidung zu treffen. Und der Gedanke beinhaltet, wenn ich diese Entscheidung nicht triff, dann ist das dumm. Die Wikipedia sagt weiter, in biblischen Texten wird das Wort Kairos verwendet, wenn Gott uns einen günstigen Zeitpunkt schenkt, wenn Gott uns eine Chance schenkt, Gott schenkt uns eine Gelegenheit, wozu? Um seinen Auftrag zu erfüllen. Wir können also an der Stelle mal mit passende Gelegenheit oder so übersetzen. Und wenn wir schon dabei sind zu übersetzen, dann übersetzen wir gleich den ganzen Satz in etwas, was etwas näher ans Griechische herangeht. Und wir lesen sowas wie, euch die Gelegenheit erlösend, da die Tage böse sind. Das klingt schon ein bisschen anders. Das Erste, was uns vielleicht auffällt, ist, dass das kein Satzanfang ist, sondern dass das irgendwie zum weisen Wandel dazu gehört. Und das andere, was auffällt und was interessant ist, ist dieses Wort erlösend. Tatsächlich sollen wir mit unserer Zeit das machen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Es ist das gleiche Wort. Er hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Und so wie er uns losgekauft hat, sollen wir die Gelegenheit loskaufen. Da, und das ist die Begründung, die Tage böse sind. Was meint der Paulus? Kann es sein, dass der Paulus meint, wenn er an die Epheser schreibt, dass sie ihren Glauben frei leben sollen und das nutzen sollen, dass sie in einem Land leben, in dem sie den Glauben frei leben können, weil es böse Tage gibt, weil Tage kommen werden, wo sie verfolgt werden, wo sie für ihren Glauben im Gefängnis landen werden, so wie er schon im Gefängnis ist? Wahrscheinlich denkt er an das. Vielleicht denkt er an die coole Jugendgruppe in Ephesus und denkt, Burschen, Mädels, ihr habt so viel Kraft und so viel Energie, aber ihr habt keine Zeit für irgendwas. Was ist los? Schule, Hobbys, Fernsehen? Nutzt eure Zeit fürs Reich Gottes, weil es kommen böse Tage. Tage, wo ihr vielleicht alt seid und schwach seid und wo ihr im Bett liegt und nimmer viel machen könnt. Ich möchte noch einen anderen Gedanken andenken, was mit den bösen Tagen gemeint sein könnte. Böse Tage, da habe ich gedacht an 1. Mose 6, wo es heißt, die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und was ist danach gekommen? Die Sintflut. Oder wir denken an 1. Mose 13, wo es heißt, die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Und was ist danach gekommen? Die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Und in beiden Stellen sagt uns die Bibel, dass es eine durch und durch kaputte Gesellschaft war. Und mit dem können wir uns als Österreicher vielleicht nicht so viel anfangen, weil wir sagen, okay, so kaputt ist unsere Gesellschaft ja gar nicht, oder? Aber wie beurteilt Jesus das, was vor Noah und in Sodom passiert ist? Er sagt, in den Tagen Noahs haben die Leute gegessen, sie haben getrunken, sie haben geheiratet, sie wurden verheiratet. Ebenso in den Tagen Lots. Sie haben gegessen, sie haben getrunken, sie haben gekauft, sie haben verkauft, sie haben gepflanzt, sie haben bebaut. Interessanterweise war die Ehe dann immer so wichtig, aber das ist ein anderes Problem. Aber irgendwie, wenn wir uns diese Beurteilung anschauen, dann sehen wir, das, was Jesus da sagt, das ist doch relativ neutral. Das passt doch in unsere Gesellschaft auch hinein. Was ist das Problem der Leute? Was hat dorthin geführt, dass sie so kaputt geworden sind? Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Sie waren nicht verständig, sie haben nicht nach Gott gesucht. Kann es sein, dass der Paulus sagt, nützt die passende Gelegenheit, nützt euer Leben in einer Zeit, in der niemand nach Gott fragt. Wozu? Um nach Gott zu fragen. Keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Das sind Dinge, die Zeit brauchen. Und der Gedanke, der geht im Epheserbrief irgendwie so weiter, oder? Seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Werdet verständig. Es ist das gleiche Wort, was der Römerbrief verwendet. Werdet verständig, um zu erkennen, was der Wille des Herrn ist. Wieder ein bisschen griechisch. Das, was da steht, ist nicht ginosko, sondern syniemi. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aber das sind zwei unterschiedliche Wörter, die im Deutschen beide mit Verstehen übersetzt werden, heißen aber ein bisschen was anderes. Ginosko ist so ein Verstehen durch persönliche Erfahrung. Also ich renne im Leben irgendwo hin und dann renne ich halt gegen eine Wand und dann habe ich daraus gelernt. Und das ist ja irgendwie dieses Verstehen, was wir manchmal so als Christen probieren, oder? Wir wollen den Willen des Herrn ohne mit möglichst wenig Aufwand verstehen. Wir knallen ein Schaffell im Garten und wenn es am nächsten Tag nass ist und die Wiesen trocken, dann wissen wir, was wir machen sollen. Das ist Ginosko. Oder wir beten und dann rennen wir in irgendeine Richtung und Gott wird schon die Türen verschließen. Ich möchte nicht sagen, dass das grundsätzlich keinen Platz haben sollte in unserem Leben oder nicht da sein darf, aber unser Verständnis vom Willen des Herrn soll sich nicht auf sowas beschränken. Und der Johannes kämpft im Johannesbrief an gegen Leute, die meinen, Ginosko is the way to go. Ich meine, die haben es vielleicht ein bisschen mehr noch übertrieben, aber ich denke, die Bibel sagt uns, wir sollten mehr machen, als nur im Leben herumprobieren und Erfahrungen sammeln, um rauszufinden, wie Gott denn denkt. Syniemi. Das Wort Syniemi ist ein Wort, das von Forschen redet, von Nachsinnen redet, von Überdenken redet, von Zeitnehmen redet. So wie dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Warum? Damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln. Das ist Syniemi. Es ist ein Erforschen, ein umfassendes Verstehen, ein Erkennen und es hat ganz stark diesen Aspekt mit drinnen, ich erkenne, um die Dinge umsetzen zu können. Und das ist das, was da in unserem Text steht. Wir sollen verstehen, was der Wille des Herrn ist, um ihn umzusetzen, indem wir sein Wort erforschen, indem wir uns Zeit nehmen dazu. In 1. Samuel 9 kommt das Volk Israel zum Samuel und sagt, wir wollen sein wie die Nationen, wir hätten gerne einen König. Wir wissen, was Gott darüber denkt, aber Gott gesteht ihnen diesen Wunsch zu und der Samuel verliest das Recht des Königs. Dies wird das Recht des Königs sein, sagt er, und dann zählt er auf. Eure Söhne, eure Töchter, eure Felder, eure Weinberge, eure Olivengärten, eure Kornfelder, eure Knechte, eure Mägde, eure besten jungen Männer, eure Esel, eure Schafe, was wird er nehmen? Der König wird sich nehmen, was immer er möchte. Warum? Weil er das Recht dazu hat. Er darf es. Und zudem sagt der Samuel, und ihr müsst seine Knechte sein. Der König hat das Recht, dass man ihm dient. Wie viel mehr hat der König der Könige dieses Recht? Aber über ihn sagt uns die Bibel, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und er ist gekommen, um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Unser König ist ein König, der dient und der gibt. Das ist cool. Es ist ein Privileg, so einen König zu haben. Und ich möchte noch was über das Recht des Königs ergänzen. Ein König hat das Recht auf bedingungslosen Gehorsam. Wenn der König sagt, Tommy, morgen 12 Uhr 10 Kilo Mehl kaufen und David, bitte dein Haus rosa anmalen, dann kannst du dir vielleicht denken, ja, was soll das? Du kannst es auch den König fragen, aber der König hat nicht die Pflicht, dass er dir erklärt, warum er das will. Du hast trotzdem die Pflicht, ihm zu gehorchen. Was für ein Privileg, wenn man einen König hat, der sagt, ich will, dass ihr versteht, was ich möchte. Versteht meinen Willen. Das heißt nicht, und das möchte ich an der Stelle sagen, das heißt nicht, dass wir Gott nur dann gehorchen sollten, wenn wir meinen zu verstehen, was er möchte. Aber ich denke, sein Grundgedanke ist schon der, er möchte, dass wir verstehen, was er will. Und das ist ein Privileg. Und wenn du dir vorher gedacht hast, man hat auch Bibelstudium, vielleicht kannst du das irgendwie aus dem Blickwinkel betrachten, dass wir einen König haben, der sagt, ich will was von euch, aber ich will, dass ihr versteht, warum ich das möchte. Wir sollten uns die Gelegenheit erlösen, um zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Nehmen wir uns Zeit dafür, kaufen wir uns Zeit, um zu verstehen, was Gott von uns möchte. Wie kann ich Zeit kaufen? Und was kostet mich Zeit? Es ist ja nicht so, dass ich zum Biller gehe und sage, wurscht sie mal bitte und 3 Tage Zeit. Dann kommen vielleicht die Leute, die mir in den Ding stecken, dann habe ich Zeit. Aber das ist nicht gemeint. Ich denke, ein Aspekt, wie ich Zeit kaufen kann, ist, dass ich darüber nachdenke, wie viel meiner Zeit ich verkaufe. Natürlich ist es so, dass wir in unserer Firma oft einmal Projekte haben und dass wir in Firmen oft einmal gezwungen sind, ein bisschen länger als die regulären 40 Stunden zu sitzen. Aber es kann ja nicht sein, dass ich als Christ Woche für Woche 20 Stunden länger als geplant arbeite, nicht weil mein Chef das so möchte, sondern weil ich mein Haus und mein Auto finanzieren muss. Da stimmt irgendwas nicht. Da habe ich zu viel meiner Zeit verkauft für Dinge, die eigentlich gar nicht nötig sind. Verkauft man nicht zu viel unserer Zeit? Was kostet Zeit? Ich denke, Zeit wird uns definitiv Karriere kosten. Wenn wir unsere Zeit dafür verwenden, den Willen des Herrn zu verstehen, anstatt in der Firma 150-200% zu geben, dann wird der Kollege, der 150 oder 200% gibt, wahrscheinlich befördert und nicht ich. Aber das sollte mir wurscht sein. Eigentlich geht's ja gar nicht um das. Und ich denke, den Preis sollte man bereit sein zu zahlen. Ein anderer Aspekt, wie wir Zeit optimieren könnten. Einige haben sicher das Skirennen geschaut und euch ist sicher aufgefallen, dass ein Großteil der Skifahrer wahrscheinlich nur im Zehntelsekundenbereich auseinanderlegt, wenn sie da unten ankommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, die fahren alle die gleiche Linie. Ziemlich genau. Damit die Frage, muss ich denen allen zuschauen oder könnte ich meine Zeit sinnvoller nutzen? Oder Fußball. Gut, das war jetzt gemein, ich schaue nicht so viel Sport, aber mich betrifft das auch. Die Frage ist, wie viel Zeit ich in der Woche vor dem Fernseher sitze, um irgendwelche Serien anzuschauen, die eigentlich sinnlos sind. Ich sage nicht, dass wir keine Zeit mehr für unsere Interessen haben dürfen, aber es ist schon irgendwo eine Frage der Prioritäten, oder? Schlafen. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, wie wir Zeit optimieren könnten. Ich meine, es ist schon klar, dass jeder seinen Schlaf braucht, aber wenn du jede Nacht um 2 ins Bett gehst, dann wäre es einmal ein interessantes Experiment, einen Monat lang jede Nacht um 10 ins Bett zu gehen und zum Schauen, ob du dann vielleicht weniger Schlaf brauchst. Da kann man vielleicht noch Zeit rausholen. Das ist jetzt ein bisschen ein heikler Punkt. Ich denke, wir können auch innerhalb der Gemeinde und in dem, was wir tun, Zeit optimieren, wenn wir das tun, was wir machen sollten und nicht uns überall in alle Angelegenheiten einmischen. Das nervt andere und das kostet uns unnötig Zeit. Prüfen wir, was eigentlich unsere Aufgaben sind und machen wir die ordentlich, statt überall mitreden zu wollen. Wir lernen, wenn wir erwachsen werden, das sagen uns unsere Eltern, dass wir mit dem Geld vernünftig umgehen sollten, dass wir Buch führen sollten drüber. Mein Vorschlag, führen wir mal ein Buch über unsere Zeit. Einfach nur eine Woche lang oder einen Monat lang. Und da geht's nicht darum, dass ich dann hergehe und sage, ich klopfe mir jetzt auf die Schulter und sage, das habe ich gut gemacht im letzten Monat. Es geht darum, dass ich selber prüfe und dass ich mich hinterfrage und schaue, wo eigentlich meine Zeit drauf geht. Nicht, damit ich dann mit der Liste zu Gott gehe und sage, schau her Gott, wie brav ich jeden Sonntag in die Kirche gehe. Auf das wird er wahrscheinlich drauf sagen, schau du lieber mal, wie brav ich ans Kreuz gegangen bin. Es geht darum, dass wir uns selber prüfen. Und da würde ich vorschlagen, fangen wir mal an, Buch über unsere Zeit zu führen. Wandle weise, indem du dir Zeit erkaufst, wozu? Um den Willen des Herrn zu verstehen und umzusetzen. Und berauscht euch nicht mit Wein, heißt es weiter im Text. Das ist jetzt ein bisschen gemein, dass das eine Woche vor der Männerfreizeit kommt, aber es nutzt nicht. Okay? Berauscht euch nicht mit Wein. Was heißt das? Wenn da steht, berauscht euch nicht mit Wein, dann heißt das höchstwahrscheinlich, dass wir uns nicht mit Wein berauschen sollen. Oder gar nicht dürfen. Und ich möchte mich jetzt einmal auslegungstechnisch ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das gilt auch für andere alkoholische Getränke. Okay? Und wenn du das doch tust, und auch wenn es nur zu Silvester ist, ich schätze mal, dass bei mir zu Silvester so war, wenn ich es nicht mehr sicher war, ist das wahrscheinlich ein Zeichen dafür. Aber eigentlich ist das eine Sünde. Und unsere einzige Reaktion auf Sünde als Christ sollte sein, wir sehen es als Sünde, wir gehen zu Gott, wir bitten ihn um Vergebung und wir machen es nie wieder. Und wenn du beim Alkohol so weit drinnen bist, dass dieses nie wieder nicht funktioniert, dann ist vielleicht an der Zeit, sich irgendwen anderen zu suchen, dem man Rechenschaft darüber ablegt, wie viel man trinkt. Die Bibel verbietet uns, dass wir uns mit Wein berauschen sollen. Aber wir dürfen den Willen des Herrn verstehen und deswegen ist es nicht nur bedingungsloser Gehorsam, sie erklärt das Was und das Warum, oder? Berauscht euch nicht mit Wein, weil im Wein Ausschweifung ist. Und dann bietet sie die Alternative, sondern werdet voller Geist. Was ist Ausschweifung? Um das zu verstehen, macht es vielleicht Sinn, dass wir uns Gedanken machen über die Symptome vom Wein. Ich denke, wenn ich betrunken bin, dann werden meine Sorgen klein, oder? Vielleicht mache ich mir zumindest in der Situation überhaupt keine Sorgen mehr, weil mir alles völlig wurscht ist. Vielleicht stört mich im betrunkenen Zustand nicht mehr, was andere von mir denken. Vielleicht kann ich endlich ich selbst sein. Alle gesellschaftlichen Fesseln sind weg. Betrunken zu sein, könnte man meinen, heißt also frei zu sein. Und der Teufel hat es in der Geschichte ja schon öfter gemacht, dass er irgendwelche Wunder Gottes versucht zu kopieren. Er hat es nicht ganz so gut hingekriegt, aber er hat es versucht und die Menschen sind drauf reingefallen. Schauen wir, was Gott eigentlich von uns möchte. Er sagt, wir sollen voller Geist werden. Und wenn ich voller Geist bin und wenn ich bei Gott bin, dann werden meine Sorgen klein. Es wird mir auf einmal egal, was andere von mir denken und ich kann endlich ich selbst sein. Voller Geist zu sein ist das, was frei sein bedeutet, nicht voll Wein zu sein. Voll Wein zu sein ist eine billige Kopie, die nicht lang funktioniert und im Kopf endet. Und die mich in die Ausschweifung führt. Wenn ich als Sünder entfesselt werde und die gesellschaftlichen Normen wegfallen, dann wird nicht viel Gutes dabei rausschauen. Aber die Bibel fordert uns auf, werdet voller Geist. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob ich das überhaupt will. Es ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich mir als Christ die Frage überhaupt stellen muss. Aber ich denke, wir müssen uns die Frage stellen. Und die erste Reaktion ist vielleicht so, ja sicher, warum nicht, immer her damit. Und ich stelle mir vor, wie ich geisterfüllt durch irgendwelche Straßenwandel und Superkräfte habe. Und ja, der Geist ist ein Beistand und der Geist ist ein Siegel, aber will ich voll werden davon? Und um das ehrlich beantworten zu können, müssen wir uns, glaube ich, Gedanken darüber machen, was der Geist eigentlich für ein Programm fährt und was für Ziele der hat. Weil wenn ich voll werde davon, dann werde ich die gleichen Ziele haben auf einmal. Ein Ziel des Heiligen Geistes ist, dass er Jesus verherrlicht und nicht mich. Ups. Er überführt von Sünde. Möchte ich voll werden von was, das mir aufzeigt, dass ich eigentlich falsch liege, das mich dazu bringt, dass ich vielleicht Korrektur in meinem Leben durchführen muss und vielleicht sogar Dinge vor anderen zugeben muss, die ich ihnen gegenüber falsch gemacht habe? Der Heilige Geist hilft, die Handlungen des Leibes zu töten, auch was nicht gerade angenehm klingt. Und zuletzt, der Heilige Geist macht uns zu Anbetern. Das ist das Programm, das der Heilige Geist fährt. Und wenn ich mir dieses Programm so anschaue, muss ich sagen, da komme ich relativ wenig drin vor und es geht eigentlich nur mehr um Gott. Voller Geist zu werden heißt, dass ich ganz, ganz klein werde. Und ich muss mir ganz ehrlich die Frage stellen als Christ, ob ich das überhaupt will. Und wenn ich mir die Früchte des Heiligen Geistes anschaue, dann muss ich sagen, sind das Dinge, die vielleicht in manchen Bereichen meiner Gesellschaft mich zum Vollloser machen. Möchte ich das? Will ich voll werden? Wenn ja, dann sagt uns die Bibel, ja, werdet's voll. Und das ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil das ist ein Wort, das im Imperativ passiv geschrieben ist. Das ist deswegen komisch, weil der Imperativ eigentlich das ist, was mir sagt, wie ich was machen soll oder dass ich was machen soll, während das Passiv eine Wortform ist, die mir sagt, dass irgendwas an mir passiert, ohne dass ich was mache. Also eigentlich zwei Dinge, die sich widersprechen. Und ich frage mich, ob das ein wunderschönes Bild dafür ist, dass für dieses geheimnisvolle Zusammenspiel zwischen Gott und Mensch. Der Gott, der in mir Dinge wirkt, ohne dass er mich fernsteuert, der zugleich Dinge von mir fordert, aber weiß, dass ich die Dinge ohne seine Hilfe niemals erreichen werde. Imperativ passiv. Das ist zumindest das, was das Wort ist, das uns beauftragt, voller Geist zu werden. Und es steht jetzt relativ wenig darüber im Text, wie Gott das dann macht, dass wir voller Geist werden, aber das ist eigentlich ja wurscht. Oder mit dem können wir uns vielleicht theologisch wichtig machen, aber es bringt uns nicht weiter. Viel wichtiger ist, was ist mein Beitrag bei der ganzen Sache? Und da geht die Bibel weiter mit dem Wort in dem. Und an der Stelle möchte ich wieder ein bisschen mich näher ans Griechische anlehnen, weil man dann schön sieht, welche Punkte dazugehören. Werdet voller Geist, zueinander sprechend in Psalmen und Hymnen und geistlichen Liedern, dem Herrn in eurem Herzen singend und Melodie machend, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankgebend alle Zeit und für alles und euch einander unterordnend in der Furcht Christi. Wir sollen zueinander sprechen in Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern. Und hier interessant, obwohl es Lieder sind, wird hier nicht das Wort singen, sondern das Wort sprechen verwendet. Und ich denke, das deutet schon an, dass es in unseren Liedern um den Inhalt gehen sollte. Ein Inhalt, der die Taten Gottes verkündet, der ihn anbetet. Und die Melodie, ich denke, dass die vielleicht dem Gedächtnis auf die Sprünge hilft. Ihr könnt es vielleicht an meinem Kopf durchgehen, welche Psalmen ihr auswendig könnt. Das sind wahrscheinlich die, die wir singen. Die Musik früher, zwei Aspekte der Musik von früher. Ein Aspekt war, wir stellen uns einen König vor, der irgendwo im Krieg war und jetzt ist er zurückgekommen und hat gewonnen. Und dann sind die Sänger ins Land ausgezogen und haben in Form von Musik die Bevölkerung darüber informiert, was der König gemacht hat und wie er es gemacht hat. Praktisch Radio oder Internet. Das war ein Aspekt der Musik. Der andere Aspekt sicherlich der, dass man mit der Musik den König selber geehrt hat und ihm zugesungen hat, um ihm zu sagen, was man, wie toll man ihn findet. Wie schaut es heute aus, wenn Freunde von einem Konzert kommen oder was und die erzählen mir, boah, die Musik war so geil und der Schädel dröhnt, weil ich habe die Nacht durchgemacht und ich bin die ganze Nacht gekupft und ich habe Kopfweh und fast keine Stimme mehr. Und dann fragst du so eine Person, ja, was war denn die Hauptaussage vom Konzert? Was haben wir denn gelernt dort? Der wird die auslachen, oder? Und das geht's doch heutzutage gar nicht mehr. Und die Frage bei unserer Musik in der Gemeinde ist, worum geht es uns heutzutage? Sind wir näher dort oder näher bei dem, dass wir Gott verkünden wollen und dass wir ihn verherrlichen wollen? Und das ist sicher eine Verantwortung, die jeder Einzelne von uns hat, wenn er mitsingt. Und ich denke, das ist auch eine Riesenverantwortung für die, die oft einmal da draußen stehen und uns anleiten beim Singen. Und ich habe eine große Bitte an euch. Es sind heute nicht so viele da, die das machen. Aber die Bitte ist, bitte erinnert uns immer wieder dran. Wir vergessen das so leicht, worum es eigentlich geht. Und gerade Musik ist was, wo man so schnell vergisst. Erinnert uns dran, warum wir singen und achten wir drauf, was wir singen. Letzte Woche hat der Christoph gepredigt und ich hoffe, ich sage nichts Falsches, wenn ich behaupte, einer seiner Hauptaussagen, die hat er nicht gesprochen, sondern die hat er vorsingen lassen. Ich denke, das war eine praktische Anwendung davon, was es heißt, uns zueinander Dinge zuzusingen. Es geht um den Inhalt und ich denke, wir müssen aufpassen, was wir singen. Ich denke mal, bei manchen Liedern, auch Lieder, die da herinnen gesungen werden, manchmal echt, das gibt's ja nicht, dass wir das singen. Und manchmal rede ich mit Leuten, ich möchte jetzt nicht irgendwen da auf die Zechen steigen, aber ich sage jetzt einmal, wie es mir dabei geht. Manchmal rede ich da mit Leuten und sage, hey, was singen wir da eigentlich? Das stimmt ja gar nicht. Und dann kommt die Antwort, ja, wir meinen es ja nicht so. Eigentlich schon arg. Dann sage ich, ja, wie meinen wir es eigentlich dann? Ja, wir meinen es ja als Wunsch, wir wollen ja da hinkommen. Und dann denke ich mir, ja, warum formulieren wir es dann nicht als Wunsch? Was spricht dagegen? Die Melodie? Pech für die Melodie. Um die geht's ja gar nicht. Es geht um den Inhalt. Wir sollen den Herrn in unserem Herzen singen und Melodie machen. Singen, da könnte man auch in Frage stellen, ob es um Musik geht, bei der Melodie definitiv. Aber in den Psalmen ist die Musik immer verbunden damit, dass ich verkünde, dass ich erzähle, dass ich anbete. Und die Frage ist immer, wie bete ich an und was ist meine Haltung dabei? Musik, ungefähr gleich Wohlgeruch. Die Bibel sagt, das ist jetzt nur ein Gedanke von mir, was nicht, ob das stimmt. Die Bibel sagt, dass das Leben Jesu für Gott ein Wohlgeruch war. Und damit meint sie sicherlich nicht, Jesus riecht so gut. Oder? Das heißt doch viel eher, die Art und Weise, wie er gelebt hat, die hat Gott gefallen. Und ich denke, wenn in unserem Herzen ein Lied ist, oder wenn unser Leben ein Lied ist, dann geht es nicht darum, dass ich da aus dem Herz Dauer sende, Dröhnung Richtung Gott drauf oder so irgendwie mach, sondern vielleicht geht's darum, dass die Art und Weise, wie wir leben, Gott gefallen soll und dass es ihn anbeten soll. Was auf jeden Fall ganz klar rauskommt in der Bibel, ist, dass es um die Haltung geht. Wir sehen das im Alten Testament, wo Gott zu den Leuten sagt, ich möchte, dass ihr mir opfert, und dann durch die Propheten sagt, eigentlich interessieren mich eure Opfer nicht mehr. Warum? Weil die Haltung nicht stimmt. Werdet voller Geist dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankgebend alle Zeit und für alles. Wir sollen alle Zeit in guten wie in schlechten Tagen unserem Gott und Vater danken und zwar für alles. Und der Paulus, der diesen Brief schreibt, ist uns sicherlich ein Vorbild. Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und deshalb höre ich nicht auf für euch zu danken. Und das sagt er nicht in einer Situation, wo er beim Sonnenuntergang mit einem Glas Wein auf seiner Veranda sitzt, sondern er sitzt wahrscheinlich im Gefängnis. Er dankt alle Zeit und für alles. Und wenn wir uns überlegen, für was wir alles danken können, dann fallen uns eine Menge Dinge ein. Die sind teilweise so dermaßen selbstverständlich, dass wir uns eher darüber ärgern, was wir nicht haben, wie für das zu danken, was wir jeden Tag haben. Werdet voller Geist, euch einander unterordnet, ich bin gleich fertig, euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Was bedeutet es, dass wir uns einander unterordnen? Heißt es, dass sich jeder jedem unterordnen soll? Oder gibt es dann doch irgendwie eine Hierarchie? Und was bedeutet es, dass wir uns in der Furcht Christi unterordnen sollen? Wenn ich mich nur den Menschen unterordne, die ich als Mensch fürchte, dann werde ich mich denen unterordnen, die größer sind und stärker sind und lauter sind und durchsetzungsfähiger sind und intelligenter sind. Aber wenn ich Christus fürchte, dann ordne ich mich vielleicht auch sanftmütigen Menschen unter, die ruhig sind und von denen ich vielleicht sogar den Eindruck habe, dass sie nicht so intelligent sind. Aber darüber möchte ich jetzt gar nicht reden. Das sollte eigentlich nur ein eine Werbung sein, Werbung für nächsten Sonntag, da geht's weiter, werdet voller Geist, indem ihr euch einander unterordnet, das ist ein Riesenthema, der Paulus baut das dann noch ganz weit aus und ich denke, wir werden wahrscheinlich mindestens 3 Predigten dazu hören, also sind wir nächsten Sonntag wieder dabei, wenn es um dieses Thema geht, es ist ein wichtiger Bestandteil davon, wie wir voller Geist werden. Und damit möchte ich zusammenfassen, indem ich einfach die praktischen Punkte nochmal vorlese. Frag dich, ob du ein Kind Gottes bist. Wenn du sicher bist, dass du keines bist, dann frag vielleicht heute da draußen, wie du ein Kind Gottes werden kannst. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann lern dich aus seiner Sicht zu sehen, lern seine Sicht als die Realität anzunehmen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann leb auch so, weil du eines bist. Wandle weise, indem du dir Zeit kaufst, wir erinnern uns an das Buch führen, um den Willen deines Herrn zu verstehen und auch umzusetzen. Und werd mal voller Geist, indem wir zueinander sprechen, in Psalmen und Hymnen und geistlichen Liedern, indem wir dem Herrn in unserem Herzen singen und Melodie machen, indem wir den Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles Dank geben und indem wir, wie wir nächste Woche noch weiterhören werden, uns einander unterordnen in der Furcht Christi.